Danke, liebe Geschwister, für die wunderbaren Lieder und liebe gute Musik, guten Gesang. Sehr, sehr wichtige Text haben wir gesungen über Christus, über Gott. Lasst uns jetzt diesen Text, den wir vor uns haben als Wochenvers und über den auch die Predigt heute sein sollte, anschauen. Ich werde so einfach über die Verse durchgehen und lasst uns trotzdem, auch wenn der Prediger nicht da ist, trotzdem hören, was Gott uns durch sein Wort sagt. Denn letztendlich, egal wer predigen wird, reden wird Gott. Wir können nur predigen, aber reden kann nur Gott. Und wenn Gott redet, dann ist es sehr, sehr wichtig zuzuhören. Nicht sich abschwenken lassen, ablenken lassen von verschiedenen oberflächlichen Dingen, ob es interessant ist oder spannend ist oder nicht, ob es langweilig ist oder lustig ist. Nicht das ist wichtig. Wichtig ist, dass wenn Gott redet, dann sollten wir hören. Befiehl dem Herrn deinen Weg oder deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Schlachter übersetzt, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Nun, liebe Geschwister, ganz ehrlich, aus diesen Sätzen sind ja hier mehrere einzelne Gedanken. Welcher Gedanke gefällt uns am meisten? Welchen Gedanken so lieben wir? Er wird es wohl machen. Er wird es vollbringen. Gott wird alles gut tun. Wer möchte das nicht? Von uns? Kein einziger. Wir können jetzt nach draußen gehen, jeden Menschen anhalten und fragen: Möchtest du das auch, dass Gott deine Wege wohl macht, vollbringt? Also ich bin kein Prophet, aber hier darf ich ein bisschen prophezeien. Hundertprozentig alle werden sagen, oh ja, das will ich schon mein ganzes Leben lang. Dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Dass meine Pläne verwirklicht werden. Dass alles läuft, so wie ich es möchte. Wie ich es für gut halte, für richtig halte. So habe ich, wie ich mir meinen Lebensweg vorgestellt habe. Jeder von uns, jeder Einzelne, er hat Vorstellungen darüber, wie soll sein Weg oder könnte oder aussehen. Jeder, auch ich. Und jetzt wird uns sowas angeboten. Befiehl dem Herrn deinen Weg, vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Nun, liebe Geschwister, was meint ihr? Funktioniert dieser Vers so einfach automatisch, hundertprozentig, eindeutig, klar und deutlich? Braucht man nicht antworten. Aber die Antworten kenne ich auch schon. Schon auch erfahren, aus eigener Erfahrung, auch von Erfahrung der anderen Menschen. Es gibt so einige Enttäuschungen oder Enttäuschungen, gerade was diesen Gedanken betrifft. Ich habe schon nicht selten Menschen getroffen, die haben gesagt, ich habe Gott vertraut, ich habe geglaubt, ich habe gebetet, ich habe die Bibel gelesen, ich habe Gottesdienste besucht und ich wollte das. Drei Dinge, vielleicht zwei, vielleicht eins wollte ich nur und das habe ich nicht bekommen. Schlussfolgerung, was jetzt? Beten hat keinen Sinn, Gott vertrauen hat keinen Sinn, Bibel lesen hat keinen Sinn, Gottesdienste besuchen hat keinen Sinn, weil es geschieht nicht, es ist nicht geschehen, was ich wollte. Also solche Enttäuschungen, die sind nicht zu selten, leider sind sie nicht zu selten. Aber wenn wir so alle Menschen betrachten, wir sehen, dass dieser Gedanke oder diese Enttäuschungen kommen aus einer Einstellung, die alle Menschen haben, egal Gläubige, nicht Gläubige. Jeder Heide hat diese Hoffnungen, dass Gott wird alles gut machen und gut wird gemeint, so wie ich es will. Lass uns jetzt diese Verse, ein paar Verse davor, danach anschauen. Die werden uns helfen, so die gute oder bessere Richtung zu sehen, einzuschlagen. Und die helfen uns auch, die Logik Gottes zu verstehen, besser zu verstehen, dass wir nicht zu falschen Schlussfolgerungen kommen und dann erwarten etwas, hoffen auf etwas, was Gott uns gar nicht versprochen hat. Und das, was Gott versprochen hat, das ignorieren wir. Das wird nicht funktionieren, natürlich. Lass uns von Vers 1 bis Vers 7 lesen. Wer die Bibel mit hat, bitte schlagt die Bibel auf. Psalm 37 von Vers 1. Von David: Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Also danke für diese Einblendung. Aha. Können alle mitlesen. David beginnt mit diesem Gedanken, und der ist auch nicht neu. Dieser Gedanke, der kommt immer wieder in der Bibel vor, und der kommt in unserem Leben so oft vor. Ja, da sind Menschen, die Gott überhaupt nicht suchen. Die sagen offen einfach, sie glauben nicht mal, dass es Gott gibt. Beten schon gar nicht, Bibel lesen tun sie auch nicht, nichts tun sie so bewusst für Gott. Sie glauben gar nicht an Gott, und ihnen geht's gut. Die sind gesund, sind erfolgreich, sehr oft sind sie wohlhabend und alles klappt bei ihnen. Sogar das Böse, was sie tun, es klappt und sie werden nicht mal bestraft. Und niemand kann es nachweisen, obwohl alle wissen, es gibt sehr, sehr viele Geschichten darüber. Und dann schauen die Gläubigen, die Gerechten, betrachten diese Menschen von der Seite und kommt diese alte Frage, das ist wie das Zischen der Schlange im Garten Eden. Hat Gott nicht gesagt, können wir uns erinnern, ja, wo die Schlange Zweifel reinbringt. Auch hier kommt diese Frage, ja, hat es überhaupt Sinn, dass ich den schmalen Weg gehe, dass ich Gott glaube, dass ich die Bibel lese, dass ich Gottesdienste besuche, dass ich so mich in eine Gemeinde investiere, und bei mir ist so viele Baustellen, so vieles geht kaputt. Einfach, ich kann nichts machen. Arbeit verloren, krank geworden, mit Kindern, mit der Ehe nicht irgendwie ganz daneben alles läuft und so weiter. Viele, viele Probleme können auftreten. Und dann kommt dieser Zweifel, hat das überhaupt einen Sinn? Der Psalmist David stellt diese Frage sehr deutlich. Psalmist Asaf stellt diese Frage sehr deutlich. David berührt diese Frage. Salomo spricht diese Frage in den Sprüchen an. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Also rege dich nicht auf. Wenn es den Menschen, die eigentlich keine gläubigen Menschen sind, böse Übeltäter, und ihnen geht's gut. Werde nicht neidisch, rege dich nicht auf, werde nicht aggressiv und versuch nicht daraus für dich Schlussfolgerungen zu ziehen. Richte dich nicht nach ihnen aus. Das ist falsch, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Sie werden schnell vergehen, und das stimmt hundertprozentig. Sie vergehen sehr schnell. Entweder ihre ganze Ruhm und Ehre zerfällt sehr schnell, oder sie selbst einfach gehen in die Ewigkeit. Und irgendwann landen sie genauso wie anderen auf dem Friedhof, und ja, von hier sind sie dann auf ewig endgültig weg. Das erleben wir auch in unserem Leben dauernd. Also hier wird gesagt, schau nicht auf diese Menschen und gebrauche nicht diese Menschen als Referenzpunkt, als Anlass für dich, ja, so möchte ich es auch haben. Und bei mir klappt es nicht, bei denen klappt es, vielleicht soll ich auch so machen wie sie, dann, damit es bei mir klappt. Diese Versuchungen kommen sehr oft, und leider, so mancher Gläubiger, der lässt sich verführen und er beginnt genauso wie die anderen, danach zu trachten, was er so gerne wollte. Zum Beispiel, wenn jemand Reichtum will, dann fängt er an, genauso zu handeln wie diese. Einmal mit Lug und Druck und Fleiß und Schweiß und dann wiederum mit Ungerechtigkeit. Egal, Hauptsache reich werden. Der andere will vielleicht eine Beziehung haben, eine Partnerschaft haben, und so, ich vertraue Gott, bete, aber Gott schickt mir keine Frau. ja, dann hole ich mir eine andere Frau, eine Ungläubige. Weißt du, Gläubige wollen mir nicht ein, oder ein Mann, je nachdem wer das ist. Und leider kommt es vor, dass gläubige Menschen beginnen, nach diesen Wegen zu gehen, wie die Ungläubige gehen, weil sie von den Erfolgen, sogenannten Erfolgen der Ungläubigen, so beeindruckt sind. Das klappt doch so alles so gut. Sie haben das so schön. David sagt, das ist Betrug. Sie werden schnell verdorren und sie verwelken wie das grüne Kraut. Und dann sagt er, Richter, unsere Richtung jetzt. Was dann? Wie sollen wir machen? Richtig machen. Es ist so schön hier formuliert, wie das so eins alles aufgebaut wird. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Das bedeutet, vertraue auf den Herrn und tue das, was in Gottes Augen gut ist. Tue Gutes ist immer in Gottes Augen. Gott definiert das Gute, nicht wir Menschen. Weil Gott gut ist und Jesus sagt, nur Gott ist gut. Also wir sind nicht so gut wie Gott. Deswegen, wir können nicht sagen ganz genau, das ist gut. Gott kann es und wir sind in der Lage, vieles als richtig zu bezeichnen, gut oder schlecht, nur weil wir Gott kennen. Nur weil wir seinen Willen, seinen Geschmack, seine Art kennen aus dem Wort Gottes. Und dann können wir auch sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Aber von uns aus, wir können nicht bestimmen, was ist gut. Manchmal machen wir das. Ich denke, für mich ist es gut, dann ist es für dich, muss es auch gut sein. Und dann zwinge ich mein Gutes den anderen in den Hals hinein. Und was daraus entsteht, kennen wir auch aus Erfahrung. Es gibt sehr viele Verletzungen, Beleidigungen und es funktioniert so nicht. Es gibt Dinge, die für mich gut sind und für den anderen ist es überhaupt nicht gut. Aber ich denke, es ist gut. Nein, wir müssen immer davon ausgehen, was Gott gut hält. Danach trachten. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes, was in den Augen Gottes Gutes ist. Tue. Die Bibel ist voll davon, was ist gut in Gottes Augen. Ja, einfach spontan Dinge. Liebe üben, barmherzig sein, das ist gut. Treu zu sein in der Ehe, das ist gut. Treu zu sein in allen Beziehungen, Freundschaftsbeziehungen, zuverlässig sein. Wenn du dein Wort versprochen hast, halte dein Wort. Nicht so andere ausnützen, selbst aufopfernd für andere sein, das ist gut. Und viele, viele Dinge kennen wir aus der Bibel, die gut sind, weil sie in den Augen Gottes sind, gut sind. Und deswegen vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Also nicht entweder vertraue auf den Herrn oder tue Gutes, so ist es nicht. Vertraue und tue. Das bedeutet, setze deine Hoffnung, dein Vertrauen auf Gott. Wenn wir Gutes tun, das heißt nicht hundertprozentig, dass alles auch angenehm weitergehen laufen wird und alles wird korrekt sein, ohne Probleme. Das wissen wir nicht. Das wird Gott entscheiden, wie die Folgen aussehen werden. Aber weil wir auf Gott vertrauen, sollten wir nie aufhören, Gutes zu tun. Auch wenn es uns persönlich nichts bringt. Und sowas gibt es. Es kann uns nichts bringen. Zum Beispiel, was hat dem Apostel Paulus Gutes gebracht, dass er so für Gott sich eingesetzt hat? Ihm wurde der Kopf abgehackt. So können wir alle Apostel durchgehen. Sie haben alle mit ihrem Leben bezahlt dafür, dass sie Gutes taten. Und sehr viele, wir kennen persönlich Menschen, aus eigener Erfahrung wissen wir das oft, etwas Schlechtes, Böses zu tun, ist erfolgreicher als Gutes zu tun. Gut, wenn ich Gutes tue, dann kriege ich nur mehr Probleme. Mache ich jetzt etwas Falsches, sogar Böses in den Augen Gottes, ich kann dadurch sehr viel schneller zum Ziel kommen, ich kann schneller das erreichen, was ich will. Und genau gerade das sollte nicht passieren. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Also das muss aneinander gekoppelt sein und nie aufhören. Das Vertrauen soll nicht aufhören und das Gutes tun auch nicht aufhören. Wohne im Land und übe Treue. Also lebe dein Leben, wo du bist. heb nicht ab, also wohne im Land, ja, bleib auf der Erde, heb nicht ab. Du wirst hier gebraucht, nicht irgendwo in den Wolken. Lebe hier, da wo du bist, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, in deinem Freundschaftskreis, wo immer du bist, lebe dort und über Treue bleib treu, bleib Gott treu und deinen Nächsten. Vers 4 sagt, und da geht es noch weiter, geht es immer tiefer, tiefer. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Ach, dieser Vers gefällt uns so sehr, die zweite Hälfte besonders. Die gefällt uns so sehr, die ist ähnlich mit unserem Wochenvers auch. Ja, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Oh, endlich haben wir doch das Rezept gefunden, wo unsere Wünsche alle erfüllt werden. Das ist doch wunderbar. Mein Herz begehrt etwas, ich will etwas. Ich muss nur die richtige Formel herausfinden. Diese Formel einsetzen und dann wie ein Zauber. So. Und dann habe ich das bekommen, wonach mein Herz begehrt. Nun, leider muss ich uns alle enttäuschen, so ist es auch wiederum nicht. Denn das ist wieder ein total heidnischer Gedanke. Der hat nichts mit Gott zu tun. Gott ist dann wie eine Fee, eine gute Fee, die Wünsche erfüllt oder so ein Zauberstock oder ja, einfach so ein Automat, der uns das liefert, was wir wollen. Gott ist weder noch. Er ist Gott. Er bestimmt, wie es gehen soll, nicht wir Menschen. Und die erste Hälfte von Vers 4, die sagt uns ganz deutlich, habe deine Lust am Herrn. Und hier, liebe Geschwister, ich will uns nichts unterstellen, aber weil ich genauso bin, weiß ich aus eigener Erfahrung, dass hier versagen wir am meisten in diesem Punkt. Unsere Lust am Herrn zu haben. Unsere Lust, unsere Freude, unser größtes Verlangen, größtes Bestreben, auf Gott ausgerichtet zu haben. Die größte Freude an Gott zu haben, die größte Sehnsucht an Gott zu haben, nach Gott zu haben, da versagen wir am meisten. Ich auch. Habe deine Lust am Herrn. Es wird auch gesagt in diesen Worten, dass wir am Herrn diese Lust haben sollen, nicht an seinen Gaben. Das ist so ein großer Fehler, den wir machen. Wir so, haben deine Lust am Herrn, was springt für mich daraus? Und der Herr wird mich segnen. Er wird das geben. Und das gefällt mir sehr, sehr, sein Segen gefällt mir so sehr. Seine Gaben, mit denen er mich beschenkt, so Nahrung und Erfolg und Frieden und, das sind wunderbare Gaben. Die gefallen uns sehr, sehr. Aber hier wird gesagt, habe deine Lust am Herrn, nicht an seinen Gaben, nicht an seinen Geschenken. Habe nicht deine Lust an dem, was Gott dir geben wird. Sicher, es ist nicht verboten, daran sich zu freuen, über das zu freuen, was Gott gibt. Und unsere Freude in die Ewigkeit, die wird unendlich sein, darüber, was Gott alles gibt, gegeben hat und geben wird. Und doch, die Wurzel oder der Kern der Sache sollen nicht die Gaben, nicht die Geschenke Gottes sein, sondern er selbst. Manchmal, Gott führt uns so, da sagt uns auch in einem Psalm, wird es gesagt, dass Gott seine Hand so schließt. Und er gibt nicht das, was wir brauchen. Es kann eine Hungersnot ausbrechen, es kann eine Krankheit ausbrechen, also Gott nimmt die Gesundheit weg. Es kann Krieg ausbrechen, Gott nimmt den Frieden im Lande weg. Gott schließt einfach seine Hand und der Psalmist sagt, und dann vergehen wir. Wenn Gott seine Hand schließt, dann vergehen wir, dann können wir gar nicht leben. Ja, so ist es auch. Und Gott schließt die Hand, zum Glück nicht vollständig, nicht auf immer. Und dann, je nachdem, und dann wieder öffnet er sie. Aber das ist sein Wirken, seine Entscheidungen, wann er die Hand schließt und wann nicht. Das bedeutet, wenn Gott die Hand schließt, dann kommen seine Gaben, seine Geschenke viel, viel weniger, als wenn er seine Hand öffnet. Wir wissen, dass jeder Tag bei uns anders. Ein Tag ist so schön, so wunderbar, alle sind freundlich zu mir und ich fühle mich gut und so weiter. Und der andere Tag wiederum, Man möchte gar nicht nach draußen rausgehen, am liebsten einfach zu Hause sitzen. Und es geht auch innerlich und gesundheitlich nicht gut. So unterschiedlich kann ein Tag nach dem anderen sein. Das ist, Gott schließt die Hand oder öffnet. Aber die Frage ist, wonach habe ich meine Lust? Daran, dass was aus der offenen Hand Gottes zu mir kommt? Oder habe ich meine Lust am Herrn, egal ob er seine Hand schließt oder öffnet? Das ist die große Schule des Glaubens, des Vertrauens. Das ist die allerhärteste Schule, denke ich, wo wir Gott vertrauen, unabhängig von seinen Gaben, von seinem Handeln. Wir haben Beispiele in der Bibel wie Hiob. Gott hat ihm alles genommen. Gott hat die Hand sehr fest geschlossen. Bis seine Gesundheit. Seine Frau hat ihn öffentlich so fast verleugnet, zur Sünde angestachelt. Und er saß da alleine mit schreckliche Krankheit geschlagen, mit dem Aussatz, von allen verlassen, alle seine Freunde, und er war der reichste Mann seiner Gegend, in der Gegend. Und ja, er haderte mit Gott, er hatte schreckliche Probleme mit Gott, aber letztendlich, er hat Gott nicht verlassen. Er hat Gott nicht geleugnet, er hat Gott nicht bekämpft. Er wollte seine Fragen klären, aber gerade Hiob ging es nicht um die Gaben, die er bekommen hatte, sondern es ging ihm direkt um den Herrn. Er hatte seine Lust am Herrn. Später Gott wendete seinen Weg und wir wissen, wie es geendet hat, mit einem doppelten Segen für Hiob. Also habe deine Lust am Herrn, das ist die Wurzel oder der Kern von dem, was weitergehen wird oder wie weitergehen wird. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und schon wieder hier sind wir an diesem, was begehrt denn mein Herz? Hier müssen wir aufpassen. Wenn wir Lust am Herrn haben, dann was wird unser Herz dann begehren? Den Herrn. Und das wird er dir geben. Wenn mein Herz nicht nach dem Herrn begehrt, meine Lust ist nicht am Herrn, dann wird mein Herz was wünschen? Alles Mögliche. Gott sagt nicht, dass er das geben wird. Wenn habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben. Und dann, wenn du deine Lust am Herrn hast, du wirst den Herrn begehren. Du wirst Gott begehren. Du wirst mehr Nähe von Gott, mehr Gottes Wirken, mehr Gemeinschaft mit ihm begehren. Und du wirst das erleben, was Psalmist Asaf sagt: Wenn ich dich habe, Gott habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das ist so, das kann man sagen, das Endziel des Glaubens. Also, oder die höchste Stufe des Glaubens, kann man sagen. Wenn ich dich habe, wenn ich Gott habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Das bedeutet, mich interessiert das nicht mehr so sehr. Also mein Leben ist nicht davon abhängig und mein Leben ist nicht ausgerichtet, darauf ausgerichtet, was habe ich jetzt, wie geht es mir momentan. Sicher, wir sind nicht gleichgültig zu dem, wie es uns geht. Und wir möchten, dass es uns gut geht, dass wir weniger Probleme haben und mehr Freude. Das ist normal, das ist in Ordnung. Aber die Schlüsselfrage ist, worauf ist meine Lust? Oder woran ist meine Lust gekoppelt? Was begehre ich am meisten? Habe deine Lust am Herrn. Das ist der Schlüssel zu diesen ganzen Frage, was kommt danach? Wann werden meine Wünsche erfüllt? Wenn ich meine Lust am Herrn habe, dann werden meine Wünsche, diese Wünsche erfüllt. Befiehl dem Herrn, unser Wochenvers, deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Das ist ähnlich wie Vers 4 auch. Habe deine Lust am Herrn oder befiehl dem Herrn, vertraue auf ihn oder hoffe auf ihn. Und hier auch, wir Gläubige, wir haben immer so eine Prüfung zu bestehen. Wenn wir unsere Wege Gott anvertrauen, worauf hoffen wir? Und jeder wird sagen, ich habe Gott abgegeben. Ich habe die Sache Gott abgegeben. Und ich vertraue auf den Herrn, das ist sehr gut. Aber jetzt weiter, worauf genau vertraust du? Und ich kann nur sagen, wie es mir geht, wie oft ich so in diesem Denken auch gefangen werde. Ich denke so, dass ich vertraue Gott. Zum Beispiel, ich suche jetzt eine Arbeitsstelle. Ich habe keine Arbeitsstelle, bin arbeitslos, ich brauche Arbeit, ist verständlich. Und jetzt vertraue ich Gott. Und jetzt wird er mir eine gute Arbeitsstelle geben. Das ist eine Falle. So funktioniert das nicht. Und dann vergeht ein Monat, ich kriege keine Arbeitsstelle, vergeht 6 Monate, nichts, ein Jahr, nichts. Und diese Frage kommt immer größer. Hat es überhaupt Sinn, Gott zu vertrauen? Und dann kommt man ins Zweifel. Und das ist eine Falle, in die wir sehr schnell reintappen. Wir sollen Gott vertrauen, ihm unsere Wege anbefehlen, auf ihn hoffen, nicht hoffen darauf, dass er uns unsere Wünsche erfüllt. Das wissen wir nicht. Wenn unser Wunsch nicht Gott ist, wenn unsere Lust nicht der Herr ist, haben wir keine Zusicherung, dass Gott unsere Wünsche erfüllen wird, laut Vers 4. Deswegen, wir sollen Gott vertrauen, wir sollen auch diese Suche nach der Arbeit Gott anvertrauen, weiter tun das, was in Gottes Augen gut ist und richtig ist. Ob ich eine Arbeitsstelle bekomme oder nicht, soll er entscheiden. Aber ich werde nicht aufhören, auf ihn zu vertrauen. Vielleicht will Gott, dass ich arbeitslos mein Leben lang bleibe. Ist vielleicht übertriebener Gedanke, aber sowas gibt es auch.